Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Co-Host
Dirk Sander
freuen wir uns heute auf eine ganz besondere Folge, für die wir zwei andere Podcaster gewinnen konnten. Und zwar sind das Madita Hinsch und Govinda Hiemer, die mit ihrem eigenen Podcast mit dem Namen Eduvisionaries sich dem Thema Bildung widmen. Und das finden wir natürlich besonders spannend. Diese Aufnahme wird anders aussehen als die, die ihr von uns gewohnt seid. Wir wissen selber nicht genau, in welche Richtung es geht. Im Grunde genommen haben wir uns mit den beiden besprochen, lass uns einfach mal treffen. Ihr seid zwei Podcaster, wir sind zwei Podcaster und lass uns über das Thema Bildung sprechen. Also, seid gespannt, was kommt. Wir freuen uns.
Dirk und Oliver, seid ihr denn und was macht ihr denn und warum tut ihr das?
Dirk, das ist eine Vorlage für dich.
Ja, gut, ja. Dirk Sander, ja, wenn man so will, Social Business Freak der ersten Stunde, als es 2007, 2008 in Berlin mit den sogenannten Vision Summits, also der Plattform, wo damals Mohamed Yunus eingeladen waren und andere Protagonisten von der Weltbühne und das Thema Social Entrepreneurship, Social Business hier in Deutschland bekannt gemacht haben, war ich dabei und habe natürlich Feuer und Flamme von Anfang an und habe im Zuge dessen meinen alten Job quittiert und bin dann in diesen Sektor eingestiegen. Seitdem mache ich das. Ja, und das mit voller Überzeugung und Leidenschaft.
Genau, ich übernehme mal. Bei mir ist das, was das Berufliche angeht, habe ich nicht so viel auf dem Kerbholz, sondern ich komme eher, habe eher ein grünes Herz. Also ich bin im NABU schon seit, ich weiß nicht, ich muss zurückgreifen, 27 Jahren. Ich war beim WWF im Kuratorium bei WWF Deutschland für ein paar Jahre. Das war 2011, ja, und ein paar Jahre danach und bin über diese Schiene dann immer mehr in Richtung der Frage gerückt, warum mache ich eigentlich Managementberatung und was hat das eigentlich mit dem zu tun, warum ich im NABU und im WWF aktiv bin? Und da war die Antwort, das hat gar nichts miteinander zu tun. Und deshalb war dann die logische Konsequenz nach 25 Jahren Beratung rund um das Thema Finanzen. Vielleicht könnte ich ja auch mal mit der einen oder anderen Kompetenz, die ich habe aufbauen dürfen, was Sinnvolles tun. Und dann lief mir der Dirk über den Weg. Ja, und dann haben wir gemeinsam den Gedanken gehabt, vielleicht könnten wir ja auch zusammen was aufsetzen. Dirk mit dieser jahrelangen Erfahrung im Bereich Social Entrepreneurship und ich eher so von der Beratungsseite, aber schon oft gegründet, aber noch nie was richtig Sinnvolles, sondern immer nur schon funktionierende Unternehmen. Also ich will nicht sagen, dass das nicht sinnvoll war, aber das war betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber ökologisch und sozial fragwürdig, sagen wir mal so. Ja, und so paarte sich das dann, dass wir gesagt haben, lass uns mal gemeinsam was machen. Und dann haben wir die gemeinnützige Anthropia gegründet, Ende 2018.
Schön. Und damit betreibt ihr jetzt die Impact Factory. Ich habe das ein paar Mal schon begleiten dürfen, dadurch, dass ich ja immer mal wieder Startups begleite in ihren Gründungen. Natürlich mit meinem Fokus auf den Bildungsbereich. Und das erste Mal war ich mit Franzi sozusagen involviert in euer Geschehen, was ihr da in NRW drüben, weit weg aus Berliner Perspektive macht. Aber Franzi kam aus Lübeck, also war es genau, schrumpfen dann sozusagen diese Wege. Und ich fand das richtig toll, als ich das erste Mal gesehen habe und habe da richtig sozusagen Freude dran gehabt, das mit der Idee von Franzi, also mit Key to Be Me, da einmal zu machen, beziehungsweise euch miteinander zu verbinden. Und dann ist Franzi dahin und hat das Ganze mitgemacht und davon erzählt. Und da ist mir irgendwie das Herz aufgegangen. Und als ich dann Club begleitet habe, da war ich noch in einer anderen Situation ganz am Anfang mit Sebastian Gluschak, mit dem habe ich heute auch schon wieder telefoniert, mit dem war ich nicht ganz klar in meiner Rollenverteilung am Anfang, ob ich da jetzt nun mitgründe oder ob ich die Gründung begleite, habe mich dann auf die Gründungsbegleitung zurückgezogen. Aber als wir die Bewerbung bei euch geschrieben haben, war sozusagen klar, dass er den einen Termin nicht kann und ich den dann statt seiner wahrnehmen werde und bin dann auch, konnte das da erleben, wie ihr das macht. Und das hat mich sehr gefreut und vor allem diesen Ansatz, ihr schafft eine Community und all die, die da sind, sind Teil des Ganzen und dürfen lebenslang Teil des Netzwerks sein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, du, ja, absolut. Das ist gewachsen. Das war nicht von Anbeginn an so, aber das ist aus den Beziehungen zu diesen Menschen eigentlich erwachsen. Ne? Also es sind erstmal, Olli und ich sind ja ganz am Anfang richtig eingestiegen. Ne? Also wir haben die ersten Sessions alle fast alleine gemacht. Wir waren ein ganz kleines Team, 3-4 Leute und sind dadurch auch wirklich engere Beziehungen entstanden und wir sind da tief eingetaucht. Und das hat sich dann auch so ein bisschen erhalten. Die ersten sind uns auch treu geblieben. Also sagen wir mal, über diese Weise, über die menschlichen Beziehungen sind dann auch unsere Gedanken weitergereift und wir haben überlegt, wir sind eigentlich mehr als so ein Startup-Hub. Wir sind eine echte Community, wir sind sowas wie eine Heimat, ne? So steht es ja dann auf unserer Webseite und unser Claim heißt es ja auch so, für ZukunftsmacherInnen. Und da ist ja klar, Heimat ist Heimat, ne? Also wenn ich irgendwo Probleme im Außen habe, ich kann immer zu meiner Familie zurück.
Ja.
Und so ist das dann auch. Und dann vor 2 Jahren, Olli, ne, kam das, hatten wir dann die Idee, das auch als Claim wirklich öffentlich auszusprechen.
Schön.
Genau, ja, also ich weiß gar nicht, ob das vor 2 Jahren war, aber dann weißt du das besser als ich. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass, das habe ich auch mal gesagt, unsere Community ist unser größtes Asset. Ja. Wir machen tolle Programme, du warst ja auch mal mit dabei, wir machen tolle Formate, aber im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, unsere Stärke, schaffen wir es immer, eine Atmosphäre vor Ort zu schaffen, die natürlich durch Lernen, und da sind wir ja vielleicht auch bei eurem Bildungsthema, geprägt ist, aber weniger natürlich Wissen, ja, weil Wissen ist heutzutage, gerade in Zeiten von KI, ja nichts mehr, was man großartig vermitteln muss, ne? Das kann man innerhalb von ein paar Sekunden mittlerweile sich alles draufschaufeln. Sondern dass man Orte schafft, die von großem Vertrauen geprägt sind. Und das ist natürlich der Vorteil bei Social Entrepreneuren und Impact-GründerInnen, dass alle beseelt sind oder angetrieben sind davon, unsere ökologischen und sozialen Probleme auf unternehmerische Art und Weise zu lösen. Das ist das, was alle verbindet, egal ob sie jetzt Bildungsthemen machen, ob sie Pflegethemen machen, ob sie Green Tech letztendlich auserkoren haben zum Ziel oder ob sie sich um Demokratiestärkung oder um Kreislaufwirtschaftsthemen kümmern. Alle wollen was zum Besseren bewirken. Und ob man das gemeinnützig tut oder hybrid, ne, oder gewerblich, das hängt dann vom Geschäftsmodell ab. Aber der Mindset ist eigentlich bei allen der gleiche. Und wenn das so ist, dann sollten wir eigentlich immer schaffen, alle genug Anlässe immer zu schaffen. Und das schaffen wir eben auch, dass alle sich an einem Ort versammeln. Das ist natürlich in Berlin dann einfacher irgendwie als in Duisburg. Ja, ich sage auch immer, man würde sowas wir tun nicht tief im Westen, wie Grönemeyer gesungen hätte, jetzt vermuten und schon gar nicht irgendwie an so einem alten Stahlstandort. Aber es ist eben so und das macht es vielleicht auch ganz besonders. Also viele unserer GründerInnen sind oftmals, sagen, Duisburg war ich noch nie. Bin immer nur durchgefahren, habe ich noch nie angehalten. Ja? Und insofern ist das dann ein schöner Ort und der ist ja zugegebenermaßen, der Hanige Campus, sehr, sehr schön,
ja,
wo man sich dann wohlfühlen kann und dann kann man auch dort im Hanige Gästehaus übernachten und insofern reift da was über die Zeit zusammen. Das ist wie so ein bisschen, vielleicht, also es wurde auch schon gesagt, es ist wie so eine Schullandfahrt früher. Ja? So, man ist dann da für 3 Tage und ja, ne, wir haben auch immer... Ja, der Kühlschrank ist immer reichlich bestückt, so dass es auch nicht um 6 Uhr Feierabend ist, sondern man dann eben auch abends zusammen kocht und zusammensitzt und über alles Mögliche spricht. Und dann eröffnen sich WhatsApp-Gruppen ganz autonom, da haben wir gar nichts mit zu tun. Und wir hören, dass die Leute in den Badges jetzt noch rege sich austauschen und auch darüber hinaus. Insofern ist das sicherlich das, was uns und unsere Community auszeichnet, die enge Bindung. Und dann ist es eine logische Konsequenz zu sagen, dann könnt ihr auch lebenslang dabei bleiben, wenn ihr denn wollt. Ne? Und das hat der Dirk schon schön gesagt, Heimat ist ja sicherlich was man dann sein Leben lang mitnimmt. Und in der Regel natürlich mit guten Gedanken. So. Ja, aber wo wir jetzt schon mal gerade da sind, wir sind ja auch ein Bildungsanbieter. Ne? Ich kann den Spieß ja auch mal umdrehen. Govinda, Madita. Ne? Das Thema Bildung treibt uns ja auch um. Wir haben das Thema Volks- und Berufsbildung im Bereich Social Entrepreneurship. Das ist unser gemeinnütziger Zweck. Also geht schon eher in Richtung Erwachsenenbildung, weniger ne, frühkindlich oder um Schüler. Also haben da auch viele Bildungs-Startups, die meisten davon gemeinnützig, ja, weil das ist dann gewerblich teilweise im Bildungsbereich doch nicht so profan. Ja, wie seid ihr zu dem geworden? Du bist ja, Govinda, schon lange unterwegs im Bereich Bildung, wie man auch sehen darf, ne? Teach First und was du da schon alles gemacht hast. Madita, dein Weg in den Bildungsbereich. Und wie seid ihr zusammengekommen? Du hast gesagt, Govinda, 2 Jahre seid ihr jetzt gemeinsam unterwegs.
Wie fing mein Weg in die Bildung an? Ich sag mal so, als ich für mich die Frage stellte, was ich eigentlich nach der Schule machen will, wusste ich ganz sicher, dass ich nicht in die Bildung will. Weil als Kind von 2 Sozialpädagogen ich nicht so den besten Eindruck von diesem Bereich hatte. Also von meinen Eltern schon, aber nicht von dem Berufsfeld oder von dem Arbeitsbereich sozusagen. Da habe ich schon viel mitbekommen und auch vor allem mitbekommen, wie schwer es meine Eltern hatten, mit ihren Ideen und Weiterentwicklungen voranzugehen und wie viel ihnen da in den Weg gelegt wurde. Und das hat mich nicht so motiviert als Teenager, der sich überlegt, was er mit seinem Leben anfangen will. Also bin ich erstmal in die Richtung gegangen, die mich eher noch am meisten interessiert hat, und das war Medien beziehungsweise auch Bücher. Ich habe also Literaturwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert. Aber dieses Studium hat mir dann eine tolle Erkenntnis gebracht, nämlich hat mich sozusagen der Realitätsschock des Lebens eingeholt, nachdem ich die Schule verlassen hatte und dieses Studium aufgenommen habe, um festzustellen, wie stark Medien eigentlich auf uns wirken und wie wenig wir darüber wissen. Und wie fatal diese Kombination ist für uns als Menschen, als Gesellschaft. Und deswegen habe ich dann doch entschieden, das kann ja nicht sein, dass man das in der Schule eben nicht lernt. Und dachte, das muss man ändern. Und weil ich ein Mensch bin, der lieber macht als meckert, habe ich dann überlegt, doch in die Bildung zu gehen und das dann irgendwie zu ändern. Aber ich wusste ganz genau, ich werde jetzt aber nicht Pädagogik studieren, um zumindest irgendwo mein Credo meiner vorherigen Entscheidung treu zu bleiben. Denn es hatte sich dann ergeben, dass ich nach dem Bachelor erstmal auch noch nicht ganz genau exakt wusste, wie es weitergeht, aber bei meiner Suche bin ich dann über den Masterstudiengang gestolpert, Bildungssystemdesign, und dachte, das klingt richtig gut für mich. Und so habe ich das dann gemacht. Und das war die nächste Erkenntnisreise dieser Masterstudiengang. Ich hatte da auch ganz inspirierende Dozentinnen, die mich da ja auf eine Reise mitgenommen haben, eine Erkenntnisreise. Und während dieses Studiums habe ich richtig gemerkt, wie sehr es mich berührt oder antreibt, das machen zu wollen, also Bildungssysteme zu verändern und zu intervenieren. Und das habe ich eben im Laufe des Masterstudiums dann ja auch gelernt, wie man das machen kann. Aber nun gibt es ja keinen Beruf, der da so heißt, zumindest bisher nicht. Und deswegen, ja, habe ich dann geguckt, versucht mir selber diese Wege zu bereiten, dass das geht. Und auf dieser Suche, das zu bereiten, bin ich dann auch an einen Punkt gekommen, wo ich überlegt habe, mit dem, was ich zum Thema Medien gelernt habe und was ich dann zum Thema Bildung und was wir verändern sollten und wie wir das verändern können vor allem. Ich hatte ja schon gelernt, wie man das auch ändern kann und dass das alles gar nicht so schwierig ist. Da habe ich dann überlegt, okay, wie können wir jetzt oder wie kann ich jetzt dazu beitragen, diese Veränderungen in Bewegung mitzubringen oder zu beschleunigen? Und wie kann ich eben mitgestalten? Am Ende war es immer auch mit mein persönliches Ziel, dass wenn ich Kinder in die Welt setze, dass sie eben nicht durch dieses System durchgehen müssen, so wie ich das musste. Weil ich habe unter dem System auch gelitten, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich auf LinkedIn mal diese Idee geäußert. War zu dem Zeitpunkt mir noch nicht ganz sicher, ob es YouTube oder Podcast wird. Und Govinda hat auf diese Idee reagiert. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und dann haben wir zusammen das aufgezogen. Und das war richtig, richtig gut, weil zusammen ist es auf jeden Fall besser geworden, als es allein hätte werden können. Und das macht auf mir richtig Freude und Spaß. Und vielleicht steigt Govinda einfach mal an der Stelle ein. Jetzt habe ich schon so lange geredet.
Ja, gerne. Ich glaube, den Teil davor reiße ich ganz kurz ab, damit ich dann da anfangen kann. Ich habe Unternehmensgründung und Nachfolge studiert, nachdem ich Mathe studiert habe, und habe dann irgendwie Unternehmen angefangen zu gründen. Habe in einer Beratung zum Thema Selbstorganisation irgendwie gemerkt, dass altdenkenden Menschen selber denken, wieder beizubringen, Sisyphos-Arbeit ist, wenn wir systemisch in Schule versuchen, Menschen das selber denken abzutrainieren. Habe gedacht, wenn wir als Menschheit und Gesellschaft überlebensfähig sein wollen, dann sollte das ein Punkt sein, an dem wir ansetzen. Habe also gedacht, da gibt's irgendwie den größtmöglichen Hebel. Habe dann den Einstieg ins Bildungswesen gemacht mit dem Schule ist Leben Camp, einem digitalen Barcamp mit 350 Teilnehmenden damals, das über Crowdfunding finanziert und da irgendwie mit einem selbstorganisierten Team mit begeisterten Menschen richtig schön was auf die Beine gestellt. Hab dann gemerkt, dass das nachhaltig schwierig wird, wenn da irgendwie keine größere Finanzierung dahinter steht. Bin kurz beim Bundesverband Innovative Bildungsprogramme gelandet, habe da den mit dem CENT zusammengebracht und quasi meine größte Stärke da auch ein bisschen leben dürfen, um eben Menschen zusammenzubringen. Und beim BIP hatte ich eben auch die Idee von einem Podcast, in dem die Mitglieder des BIP gezeigt werden, ne? Weil es gibt ja lauter innovative Bildungsprogramme. Als ich da ein bisschen eingetaucht bin in das Thema, Es gibt die Dinger wie Sand am Meer und eins ist großartiger als das andere und keiner kennt sie. Als Madita dann eben diese Idee bei LinkedIn gestreut hat, habe ich mich total gefreut und bin da sofort mit drauf aufgesprungen. Wir haben irgendwie die Educational Greenhouse GmbH, deren Geschäftsführung ich mittlerweile übernommen hatte, genutzt, um da Unterstützung im Schnitt zu bekommen und das so alles und mit dem Logo und wo wir nicht alles uns Unterstützung holen brauchten. Und genau, ich habe eben vorher verschiedene Sachen gegründet, mitunter auch ein Restaurant in Kreuzberg, und was mir so untergekommen ist, was irgendwie Sinn ergeben könnte, um Menschen zusammenzubringen und irgendwie im Bildungsbereich was zu bewegen, habe ich versucht, was zu gründen. Und darüber hinaus dann eben auch immer Gründungen begleitet. Und das, so wie ihr das sagt, ne, da entstehen persönliche Beziehungen und dann erfreut man sich einfach daran, da mit den Menschen zu sehen, wie ihre Pflänzchen wachsen. Das war auch die Idee oder meine Idee von dem Bild Educational Greenhouse, dass das eben ein Gewächshaus ist, wo Bildungspflänzchen wachsen und die begleitet werden können. Von daher, Impact Factory erzeugt vom Namen her ein anderes Bild, aber der Grundsatz, dass etwas geschaffen wird und unterstützt wird im Entstehungsprozess, der hat mir sehr zugesagt, weshalb ich das auch gleich gefreut habe. Wie gesagt, ein bisschen anderer Ansatz. Ich denke, die wachsen sowieso und ich begleite auch einfach. Ich meine, bei Siddhartha gibt's ja auch Govinda, der einfach nur begleitet. Und ja, jetzt so über die Zeit, das weitermachen zu können, ist eine große Freude. Dirk, du hast die Hand gehoben.
Ja, also ganz beeindruckend, was ihr zwei in diesem Sektor schon alles unternommen hat. Und ganz fasziniert war ich, Madita, von deiner Aussage, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich gerne nochmal schnell, Bildungssysteme verändern, alles gar nicht so schwierig. Ist das so? Habe ich das so verstanden?
Das habe ich auch gehört.
Ja, das habe ich, ist auch so.
Ja, okay, da finde ich mal eine ganz andere Position und richtig cool. Oliver, du erinnerst dich, Margaret Rasfeld, die hatten wir ja auch im Podcast, ne? Ich glaube, die war anderer Meinung. wenn wir über das Gleiche sprechen, ne? Bildungssystem verändern. Was ich verstanden habe, Modita, ich habe zuletzt einen Podcast von euch gehört, der hat mich echt beeindruckt. Ja, da ging es um jemanden von Phobis, glaube ich, die dabei waren, Scooby, Phobis. Da geht es wirklich um innovative Bildungstools und so weiter. Ganz große Klasse. Und du hast ja auch gesagt, da gibt es unheimlich viele Sachen, Govinda auch, ne? Aber das Bildungssystem zu verändern, gar nicht so schwierig. Das finde ich mal, das könnte unser Claim sein, wo wir mindestens nach diesem Podcast vielleicht nochmal weiter und tiefer einsteigen könnten. Aber vielleicht direkt mal als Nachfrage an dich, Govinda, ist es richtig, dass du auch bei Teach First Verantwortung trägst? Oder ist das missverständlich?
Das ist, also es gibt Teach First Deutschland, also es gibt Teach for All, das kommt aus den USA, dann gibt es Teach First Deutschland, die hier also Menschen in Schule bringen,
ja,
um den Prozess zu begleiten. Und dann gibt es die Teach First Community, das ist der Alumni-Verein.
Ah ja.
Und in diesem Alumni-Verein bin ich im Vorstand.
Ah ja.
Da trage ich Verantwortung. Und das ist ganz witzig, dass ich da in diesem Vorstand gelandet bin, weil ich selber tatsächlich kein Alumnus bin.
Ah ja.
Ich habe aber Bildungsdinner ausgerichtet, zusammen mit Veronika Merx, die Alumna ihres Zeichens ist. Und die hat mich dann mitgenommen zum Teach First Community Wandern. Und um da mitwandern zu dürfen, musste ich also Mitglied werden. Und dann war ich Mitglied und mitwandern. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mich nicht zum Vorstand wählen lassen möchte. Und dann wurde ich auch noch gewählt. Und jetzt bin ich da ziemlich tief drin. Ich habe mir dann den Summit angeschaut. Der war letztes Jahr in Dortmund. Und dann habe ich gedacht, also so um die 1000 MitstreiterInnen zu haben in diesem für mich so wichtigen Thema, besser kann es ja gar nicht laufen. Und ich habe am Anfang mich ganz zurückhaltend irgendwie gesagt, so alle 2 Wochen bin ich mal bei einer Vorstandssitzung dabei, ich kann nicht allzu viel Ehrenamt machen. Und das macht so eine Freude, wir sind jede Woche mindestens 1,5 Stunden im Call und drumherum passiert eine ganze Menge und ich habe das Gefühl, das kann man sehr gut nutzen und genau wie bei euch dieses Community-Denken, ne? Und ich bin auch noch in der Gruppe drin vom Batch von Club, da passiert tatsächlich immer mal wieder was, ne? Wo einfach jemand sagt, ey Jungs hier, ich brauche Hilfe und die anderen sagen, alles klar, bin dabei.
Das ist auch genau das, wo ich so dankbar war, dass du das mit eingebracht hattest in unseren Podcast, das Thema, den Podcast auch zum Netzwerken zu nutzen und genauso auch aufzuziehen, dass wir immer darauf achten, dann auch Gästinnen miteinander zu vernetzen oder eben, wenn sie schon vernetzt sind, das auch mit zu kommunizieren oder mit Teil der Folge sein zu lassen, weil es geht ja ums Sichtbarmachen und zu zeigen, Bildung kann gelingen. Und genau, es ist gar nicht so schwierig. Ich bleibe dabei. Ich kann das auch gerne nochmal erklären, gleich warum.
Wenn ich da reingehe, den Satz kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe immer gesagt, du kannst eher Gravitation abschaffen, als das Bildungssystem verändern. Ja? Und also für mich hat das ein unheimliches Beharrungsvermögen, dieses System, auch noch durch alle möglichen Kultusministerien mit Zähnen und Klauen verteidigt, die Eigenständigkeit, ja, wo man mal denkt, okay, dass wir föderalistisch geprägt sind, das hat ja auch nach dem Dritten Reich seine Bewandtnis. Ob man das im Bildungssystem tatsächlich braucht, das habe ich irgendwie nie verstanden, warum man sagt, wieso muss denn jedes Bundesland da sich selber einen Reim drauf machen, wie es denn sein sollte. Das ist doch nicht ein regionales Thema, ehrlich gesagt, ne? Also woher nimmst du diesen Optimismus? Vielleicht ist der deiner Jugend noch anzukreiden. Und Marit Rasfeld ist vielleicht schon demütig geworden über die Zeit. Also woher nimmst du noch diesen unerschütterlichen Optimismus, dass du sagst, das Bildungssystem zu verändern, ist gar nicht so schwierig?
In der Theorie ist es nicht schwierig. Das ist das Ding. In der Praxis ist es die Frage, weil letztendlich hängt es von jedem von uns ab, die Teil des Systems sind. Wir haben ja dieses System, also das ist ein kulturelles System, das heißt, es ist von Menschen geschaffen und es kann auch von Menschen eben verändert werden. Dann kommt jetzt nochmal Niklas Luhmann in die Ecke, der dann sagt, oder systemtheoretisch hat ein System ja auch zum Ziel, sich selbst zu erhalten. Sich selbst zu erhalten muss aber nicht bedeuten, und das ist jetzt die Weiterentwicklung der Systemtheorie, auch von anderen schon weitergedacht, ein System zu erhalten heißt aber nicht, dass das System sich nicht verändern darf. Es ist im Gegenteil sogar nachhaltiger für ein System. Also ein System überlebt länger, wenn es sich eben verändert und sich entwickelt. Und das ist eben, da liegt so ein bisschen das Ganze begraben. Wenn man jetzt sagt, also ich sage, es ist nicht schwer, aber wir machen es uns schwer. Das ist eben das Ding. Also letztendlich reden wir ganz viel darüber, oder ich bin in meiner Suche auf die Frage, was braucht es, damit Menschen sich eben entfalten können. Am Ende kommt man auf dieselben Grundbedürfnisse zurück, auf dieselben Grundbedürfnisse, die wir alle miteinander teilen, wir Menschen. Und das, was uns davon abhält, uns weiterzuentwickeln, ist, dass wir mit diesen Grundbedürfnissen eben in einem Konflikt liegen. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Das sind Konflikte, die jeder Einzelne von uns eben zu bewältigen hat, um wieder in Balance zu kommen. Und dann ist eben Wachstum und Veränderung auch möglich. Und das ist das Ding. Es ist die Formel, die mathematische Formel ist einfach, sozusagen. Aber die Energie, die dafür aufgewandt werden muss, ist eben sehr individuell. Und die kann bei dem einen eben sehr viel Energie erfordern und bei anderen braucht es nicht so viel Energie. Aber letztendlich sehe ich immer wieder diese, deswegen, das ist ja der Sinn des Podcasts, wir bringen immer wieder diese positiven Beispiele, um zu zeigen, es ist möglich und jeder Einzelne hat eben auch eine gewisse Wirkmacht, da auch was zu verändern und sich selbst zu verändern und damit auch das System zu verändern. Und da ist das eins der berühmtesten Beispiele ja nicht nur Margret Haswells Schule, sondern auch die Schule von Stefan Rupana. Ich finde, bei Stefan Rupana ist es immer noch ein besonders beeindruckendes Beispiel, weil er ja auch selber zugibt, zuerst konnte ich es mir nicht vorstellen, dass es geht. Und dann hat er es selber mit eigenen Augen sehen müssen und erfahren müssen und mit all seinen Sinnen erleben müssen. Und dann kam die Erkenntnis und zack, natürlich eben mit einem gewissen Energieaufwand hat das aber verändert. Und so wie das da im Einzelnen passieren, kann das halt in jeder Schule und passieren, theoretisch. Aber die Menschen müssen sich halt auch auf den Weg machen wollen. Und das ist so meine Überzeugung davon. Und ich bin schon der Meinung, ich kann das verstehen, wenn jemand wie Margret Haswell da auch an einen Punkt kommt, wo sie sagt, ich habe jetzt schon so viel Zeit meines Lebens damit verbracht, aber es hat sich gefühlt sehr wenig verändert. Doch, es hat sich schon sehr, sehr viel verändert, dank dieser Menschen wie Margret Haswell und Stefan Rupana. Kann sich meine Generation schon in ein gewisses gemachtes Netz setzen und schon einige Früchte ernten. Also in den letzten Jahren immer mehr Schulen geworden. Es sind immer mehr Projekte entstanden. Es ist eine Summe und die potenziert sich immer weiter. Und es ist wie mit der, das ist wieder Mathe, das kennen wir ja, bei einer Potenzierung wird der Graph halt auch irgendwann richtig Fahrt aufnehmen. Und wir sind kurz davor, dass dieser Graph richtig zündet.
Und ich bin da ähnlicher Meinung. Also auch ich bin der Überzeugung, dass wenn eine Idee, also es gibt einen wirklichen Erfolgsfaktor für verschiedene Ideen oder für eine Idee und das nennt sich Kairos, also der Zeitgeist. Wenn die Zeit reif ist für die Idee, dann wird sie zünden. Wenn nicht, hat man es sehr schwer. Und ich denke auch, dass die Herausforderungen, die uns als Gesellschaft erwarten, einfach erfordern, dass das Bildungswesen, so wie es aktuell existiert, fährt gegen die Wand, es verbrennt. Und deswegen haben wir auch Herr Bob Blume sagt es ja so schön, die Schule brennt, ne? Deswegen haben wir als Symbol auch einen Phönix. Die Bildungsvisionäre, die wir hier in unserem Podcast haben, zu Gast hatten, dürfen, wenn denn das Bildungswesen abgebrannt ist, und das ist ja bei jedem auch irgendwo anders, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass man da verbrannt ist, ihr dürft diesen Menschen der Phönix sein, der sozusagen, an dem sie sich orientieren können, um aus der Asche wieder aufzuerstehen. Und die Zeit kommt.
Govinda, weißt du noch, wie wir mit Eduvisionaries begonnen haben? Ich war es ja leid, dass wir ständig über die Bildung meckern, aber nicht ins Machen kommen. Und deshalb wollte ich Menschen eine Bühne bieten, die zeigen, wie Bildung gelingt. Und du warst ja sofort an Bord. Aber ganz ehrlich, wir reden hier ständig über Vision für die Bildung und dabei fehlen die wichtigsten Stimmen. nämlich die von Kindern und Jugendlichen selbst. Es wird Zeit, dass wir ihnen endlich eine Bühne geben.
Das stimmt auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich sehr, dass unser neues Projekt startet. Deine Stimme, dein Podcast. Zusammen mit Jugendtreffs und Schulen bieten wir Workshops an, in denen junge Menschen lernen, wie sie ihre eigenen Podcasts professionell produzieren können.
Und weißt du, was mich daran am meisten begeistert? Anstatt dass Erwachsene über Kinder und Jugendliche sprechen, wollen wir sie jetzt dazu befähigen, wie sie ihre Themen so platzieren können, dass sie wirklich ankommen. Von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung, wir begleiten sie durch den ganzen Prozess.
Echte Partizipation, nicht nur nach diesem Wir hören euch zugerede. Die Jugendlichen entscheiden selbst, wie ihr Podcast gestaltet sein soll. Schmetterlingspädagogik nennen wir das, nach Stefan Rupana.
Und das Beste ist, wir machen das flexibel und individuell. Ob jetzt ein 4-Stunden-Crashkurs oder die Begleitung einer ganzen Podcast-Staffel. Wir passen uns den Bedürfnissen der Einrichtung an und wir helfen euch dabei, die passende Förderung zu beantragen.
Wenn ihr also in eurem Jugendtreff oder an eurer Schule den Jugendlichen mit einem eigenen Podcast eine Stimme geben wollt, dann schreibt uns gerne direkt auf Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns über jede Anfrage.
Meldet euch. Deine Stimme, dein Podcast.
Dirk.
Ja, ich meine, jetzt ist ja ganz spannend, was du auch sagtest, Madita, dass wenn es, hast du so angefangen, es wäre theoretisch schwierig, aber in der Praxis einfach. So hattest du angefangen.
Andersrum. Dann es ist in der Theorie einfach, aber in der Praxis schwierig, weil es viel erfordert, ja.
Ja, aber du hattest anders gesagt, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Okay, nee, da bin ich dabei, ne? Also theoretisch, Imagination, was möglich ist und so weiter. Du hast es mit der Autopoese, weiß ich nicht, Maturana und Luhmann und solche Dinge von diesen Systemen gesprochen. Alles gut. Aber wir haben Startups, wir haben viele Startups im Bildungssektor unterwegs sind. Und wir haben auch unsere Herausforderungen mit diesen Startups, ne? Also wir sind eigentlich relativ nah dran, wie es wirklich im Alltag unglaublich schwierig ist, wo Menschen arbeiten in verkrusteten Strukturen, auch wenn sich da schon einiges löst, ne? Ist keine Frage, das ist bestimmt der Fall und das sind auch solche Initiativen wie Rasfeld, die das Feld jetzt gerade vielleicht auch bereitet haben, aber ich glaube, das muss möglicherweise von unten nach oben entwickelt werden, das Ganze, und eben nicht von oben nach unten. Da passiert halt so wenig, was die ganze Politik angeht. Da steht vielleicht der Föderalismus dagegen, Oliver, ne? Den du erwähnt hast oder so. Das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren und dann von unten nach oben. Dann braucht man natürlich unglaublich viel Zeit und jetzt verbrennen sich hier unsere Startups jetzt mit totalen innovativen Ideen, brauchen sehr lange, beißen sich die Zähne aus, ne? Und immer wieder an denselben Stellen. Da würde ich euch jetzt mal fragen, mit dem Bildungspodcast, den ihr habt jetzt auch Bildungsinnovationen, könnt ihr vielleicht ein paar positive Nachrichten uns mitgeben, wie das vielleicht in Einzelfällen mal gelungen ist, ne, sich in das System mit innovativen Tools oder anderen Maßnahmen da erfolgreich durchzusetzen.
Was mir sofort in den Sinn kommt, weil es einfach sehr sichtbar ist, ist Live Teach Us. Eine App, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann und ausgefallene Stunden an einer Schule ersetzen kann, indem man Lebensinhalte in die Schule bringt. Also das, was auch immer man einbringen möchte, kann man über diese App an Schulen in der Umgebung einbringen, da wo Unterricht ausfällt. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel, was mir natürlich einfällt, ist Club. Auch eine App, die Kinder aus der Schule befreit und an dritte Lernorte in der Umgebung bringt. Mittlerweile auch für AGs und Wahlpflichtunterricht möglich, dass da diese Schulstunden eben nicht mehr in der Schule verbracht werden, sondern da, wo auch immer die jungen Menschen sie verbringen möchten, an eben dritten Orten in der Umgebung. Dann nehmen wir Teach First. Junge Menschen nach dem Studium kommen für 2 Jahre an Brennpunktschulen, um da zu unterstützen, haben in Deutschland keine Lehrbefugnis, was dazu führt, dass sie keine Noten geben, was dazu führt, dass sie mit den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe arbeiten, also Lernbegleiter sind und sie nicht von oben herab behandeln, was für die Beziehungsarbeit unglaublich wertvoll ist. Dann Also im Endeffekt können wir alle Mitglieder vom Bundesverband Innovative Bildungsprogramme an dieser Stelle nennen. Dann können wir alle Mitglieder vom Bundesverband Soziales Mentoring nennen. Dann können wir und so weiter und so fort. Also es sind zwar noch kleine Strauben, wenn man sozusagen sich die 40.000 Schulen in Deutschland anschaut und dann sind da irgendwie 200 Schulen oder 500 Schulen oder wie auch immer. Aber es braucht ja auch nur 17%, um eine kritische Masse zu erreichen. Also wenn sich jetzt diese zusammentun, dann besteht in meinen Augen eine sehr realistische Chance für einen Umbruch. Jetzt habt ihr beide die Hand gehoben, ihr dürft selber aussuchen, wer zuerst.
Ich gehe mal rein. 17%, ich kenne die Zahl auch. Aber dann musst du eigentlich, darfst du nicht diese Barrieren haben, die natürlich aufgebaut sind. Ne? Du sagst 17% und in so einer Bewegung und dann kannst du den Rest beeinflussen. Ich sehe da tatsächlich dieses Beharrungsvermögen, was Madita auch schon erwähnt hat, ne? Weil natürlich im bestehenden Bildungssystem, wenn sich Dinge ändern, viele Menschen auch viel zu verlieren haben, ne? Die davon nämlich jetzt momentan leben, ne? Und deshalb sind sie vielleicht auch gar nicht an neuen Dingen interessiert. Und die, so schön diese Beispiele sind, ne? Und die du aufgezählt hast, eines zeichnet die ja aus, das sind fast alles gemeinnützige Organisationen, die das tun, ja,